Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Werbung Ende.
Dass ich dazu beitrage, dass ich zu viel bin, mit meinen Gefühlen zu viel bin, meiner Art zu viel bin, dass der dann wieder geht.
Hallo, herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Und heute ist die Miriam bei mir und Miriam hat ein Problem, das viele kennen. Und zwar ist sie in Liebesbeziehungen überangepasst. Das heißt, sie versucht es ihrem jeweiligen Partner total recht zu machen. Und bei Miriam hat das in ihrer letzten Beziehung sogar ganz extreme Formen angenommen. Bis hin, dass sie körperliche Symptome entwickelt hat, ja, also dass es ihr wirklich richtig schlecht ging. Und natürlich gucken wir nach den Hintergründen und Ursachen, warum sie das tut, aber wir schnüren auch ein richtiges Paket mit konkreten psychologischen Tools, damit ihr das in der nächsten Beziehung nicht wieder passiert. Hallo Miriam, herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich, schön, dass du da bist. Und erzähl uns doch einfach mal frank und frei, was dich hierher getrieben hat sozusagen.
Hallo Steffi, ich bin hier, weil ich habe so ein Muster, würde ich sagen, dass ich in Beziehungen und vor allem in meiner letzten Beziehung ein sehr angepasstes Verhalten zeige, weil ich Angst habe, die Person könnte mich verlassen, wenn ich anders handeln würde. Auch so, dass ich Sachen akzeptiere, die eigentlich nicht meinen Werten entsprechen, die ich bei Freunden oder sonst wo gar nicht akzeptieren könnte. Und ja, weil ich so das Gefühl habe, ich möchte doch mal, dass endlich mal jemand bleibt. Ja. Und
okay.
Möchte so in die nächste Beziehung nicht mehr gerne reingehen.
Gut, also ich meine, wenn du sagst, du bist sehr angepasst, heißt das ja anders formuliert, dass du das Gefühl hast, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieben. Mal ganz hart formuliert.
Ja, in Beziehungen habe ich das Gefühl, dass ich nicht liebenswert genug bin, in Beziehungen zu Partnern, ja.
Hast du mal für dich so analysiert, woher dieses Gefühl kommt?
Ich habe ein Verhältnis zu meiner Mama, was sehr auf und ab ist, ein sehr, ja, gerade ist es ganz okay, aber wir stehen jetzt nicht im regelmäßigen Kontakt und wir hatten das früher auch, dass zum Beispiel, wenn auf zwischenmenschlicher Ebene ich was gesagt habe, also ihr eine Antwort gegeben habe, wenn sie mir zum Beispiel erzählt hat, sie zieht jetzt in eine andere Stadt und ich sage, finde ich gar nicht gut, dann habe ich ein ablehnendes Verhalten gezeigt bekommen, entweder mit einem Spruch oder mit einer Geste. Und so habe ich irgendwie gelernt, mich dann weitestgehend anzupassen. Ich sage zwar meine Meinung, aber in Beziehungen entschuldige ich mich dann ganz schnell für meine Aussagen. Dann sage ich, ich wollte dich nicht einengen, ich wollte dich nicht überfordern. Und ja, obwohl ich eigentlich so in meinem Hinterkopf weiß, dass ich das gar nicht damit tue.
Ja.
Ja.
Und du hast ja ein eigentlich anderes Bedürfnis. Was wäre denn dein Wunsch? Also wie wärst du denn gerne in einer Beziehung?
So wie ich auch in meinen Freundschaften sein kann, offen, ehrlich und dass meine Bedürfnisse wahrgenommen werden, dass ich sagen kann, was mir auch vielleicht fehlt. Also egal wie, Hauptsache ich kann ich selber sein und muss auch mal nicht, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe oder was Falsches gesagt habe, Angst haben, dass diese Beziehung vorbei ist, habe ich in Freundschaften ja auch nicht. Und ja, einfach frei und ohne Gedanken. Und jeder Mensch kann ja seine Meinung sagen und darf ja seine Werte vertreten. Und ich denke, ich weiß, dass ich da auch im Recht war immer, aber ich habe es halt nicht durchgehalten, weil ich dann gedacht habe, die Person geht.
Es hat ja den großen Vorteil, dass du immerhin weißt, wie es geht.
Mhm.
Also du hast ja ein Gefühl dafür, wie es ist, du selbst zu sein, weil du das bei deinen Freundinnen und Freunden kannst.
Mhm.
Das ist eigentlich eine ganz tolle Ressource, weil bei nicht wenigen Menschen ist es ja so, die auch sehr überangepasst sind, dass sie in allen Beziehungen überangepasst sind, also auch bei Freunden.
Mhm.
Und bei dir fällt der Schalter halt irgendwie nur um in Liebesbeziehungen.
Mhm. Ja.
Und du sagst selbst, das hat was mit meiner Mutter zu tun, dass ich da öfter dann, ich habe im Grunde so abgelehnt wurde oder so eine Art Liebesentzug hatte.
Mhm.
Welche Rolle hat dein Vater gespielt?
Da würde ich sagen, habe ich auch eine gute Portion von abbekommen, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber er ist sehr harmoniebedürftig und wollte auch immer so ein bisschen gucken, dass der Kontakt zu meiner Mama bestehen bleibt. Und was ich als Teenager oder auch noch Anfang 20 gar nicht gut fand, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe dadurch. Heute sehe ich das ein bisschen anders und sehe auch, dass es für ihn halt nicht leicht war, weil ich habe auch bei ihm nachher gelebt und so ein alleinerziehender Vater mit einer Tochter, ja, der voll berufstätig ist, ist auch nicht so einfach und ja, der hat da immer sehr, er ist sehr harmoniebedürftig. Und ich glaube, da habe ich natürlich auch noch eine Portion, bringe ich in Beziehungen mit ein.
Also in dem Sinne, dass du es bei deinem Vater auch wenig gelernt hast.
Und wie
dass
meinst
er
du?
Dir ja, wenig gelernt hast, dich auseinanderzusetzen.
Genau, ich habe es zwar auch gesagt, also ich kann das auch mit allen anderen Themen, das ist gar kein Problem. Nur das war immer so in der, wenn es um das Thema Mama ging, halt schwer, mit ihm da ins Gespräch zu gehen und ja. Genau, alle anderen Themen sind da kein Problem. Das ist bei meiner Mama ja auch so. Da gibt es dieses eine Thema, was zwischenmenschlich ist, was schwierig ist. Aber ich könnte mit ihr über jegliche anderen Themen in meinem Leben reden, aber nicht über uns.
Also über dich und sie?
Genau, ja. Ja.
Also sie tut sich schwer, so auf der Beziehungsebene was zu klären. Oder Kritik auszuhalten.
Genau, Kritik auszuhalten. Ja, auch mal zu sagen, das da war nicht gut, das fand ich damals nicht gut. Also meine Eltern sind getrennt.
Mhm.
Da habe ich ihr auch schon Dinge gesagt und sie spielt dann oft den Ball zurück. Und ja, ist sehr schwer, da mit ihr dann in ein Gespräch zu gehen oder Lösungen zu finden oder das harmonisch endet.
Okay.
Genau.
Und du hast so das Gefühl, das hat sich so tief in dir eingeschrieben, dass du das mitnimmst in Partnerschaften?
Ja, auch. Also ich frage mich heute auch, also ob das, ich dachte immer so, diese Trennung an sich war für mich im Nachhinein okay und sag auch so, Beste, was meinen Eltern passieren konnte, weil ich jetzt so finde, ne, die sind gar nicht, passen gar nicht so gut zusammen. Aber ich glaube, dass es doch dann irgendwo eine Wunde hinterlassen hat, dass über die Jahre Menschen gegangen sind und nie jemand geblieben ist.
Ah, okay.
Mhm.
Jetzt kommen wir ja zur tieferen Ursache deiner Anpassung.
Ja.
Das ist ja die Verlustangst.
Genau, ja.
Und wie alt warst du bei der Trennung deiner Eltern?
Oh je, 14? 14, ja.
Mhm.
14, ja.
Und hattest du damals irgendwie so ein Gefühl, Kinder haben das so häufig, sowas wie, das hat auch was mit mir zu tun oder wenn sie mich genügend lieb hätten, dann würden sie sich jetzt nicht trennen. Also irgend so, hast du irgendwie als Jugendliche so eine leichte persönliche Kränkung damit rausgenommen?
Schon, aber eher von der mütterlichen Seite.
Mhm. Kannst du das mal so formulieren, was da?
Ich glaube, dass es ihr schwer gefallen ist, mit meinen Emotionen in dieser Zeit zurechtzukommen und auf mich einzugehen allgemein. Und sie war da sehr dann mit sich selber beschäftigt und hat dann, ja, wenn ich traurig war, dann auch gesagt, so, ich sag jetzt mal ein Beispiel. Ja, warum weinst du denn? Du hast doch eh nichts mit uns unternommen. So. Also so, ne, in die Richtung ging das dann. Vielleicht einfach auch, weil sie sich ja sonst der eigenen Situation mehr stellen müsste, wenn sie jetzt noch auf mich eingehen würde.
Ja, das ist aber sofort wieder, ich sag mal, so eine Erklärung, hast du ja eben bei deinem Vater auch gemacht. Das ist so ein Reflex, die Eltern zu rechtfertigen und sie in Schutz zu nehmen.
Ja, mache ich.
Und das könnte sogar an dieser Stelle relevant sein für dein Muster.
Mhm.
Weil du in dem Moment, wo du die Perspektive wechselst, ja weggehst von dir selbst.
Mhm. Ja.
Also wir waren ja an der Stelle, sie hat dann gesagt, was meinst du denn, du hast sowieso nichts mit uns unternommen.
Mhm.
Das war ja ein Vorwurf.
Mhm.
Und nach dem Motto, ich dreh's mal um, hättest du mehr unternommen, wären wir vielleicht heute noch zusammen oder irgendwie, da schwingen ja komische Bedeutungen mit. Und das hat dich verletzt.
Mhm. Ja, hat mich damals sehr verletzt, auch über die Jahre hinweg. Jetzt ist tatsächlich so, dass ich im Moment oberflächlich nicht mehr so viel an diesen Satz denke. Ich habe auch eine Therapie gemacht, aber ich glaube, in der Summe meines Problems gehört es irgendwo doch noch dazu.
Mhm. Und was da ja so mitschwingt, ist, in dieser Sequenz, die wir eben hatten, ich schiebe meine Gefühle schnell beiseite, finde eine Entschuldigung für den anderen, um damit gut in der Bindung bleiben zu können.
Ja, ja, also das zeigt sich oder zeigte sich vor allem in meiner letzten Beziehung, ja. Ja.
Ja, die Pubertät ist für eine Trennung der Eltern eine recht fragile Phase. Ich meine, weil die Pubertät nämlich zudem sowieso eine fragile Entwicklungsphase ist. Das ist ja diese Phase, wo Jugendliche sich ablösen innerlich von den Eltern, nach einer eigenen Identität suchen, ihre Grenzen testen. Und gerade da brauchen sie paradoxerweise ein stabiles emotionales Fundament im Sinne von einem gefestigten Elternhaus. Es gibt auch so diesen Spruch, man braucht einen festen Steg, von dem man sich abstoßen kann. Und wenn sich die Eltern genau in dieser Zeit trennen, dann fehlt dieser Steg, dieser feste Steg, dann fehlt dieses Fundament. Das heißt, für die Jugendlichen, also in diesem Fall für Miriam, bedeutet eben die Trennung nicht nur der Verlust dieser familiären Einheit, sondern beinhaltet auch so eine doppelte Verunsicherung. Nämlich einerseits, ich soll selbstständig werden, andererseits bricht meine Sicherheit aber gerade weg. Und hinzu kommt, dass Jugendliche ja schon ziemlich komplex denken und emotional aber noch stark ich-bezogen sind. Also noch sehr so bei sich und eigentlich in ihrer Welt. Und das macht sie auch besonders anfällig für Schuld- und Verantwortungsfantasien. Nach dem Motto, das haben wir ja bei Miriam auch gesehen, ich bin zu anstrengend, meine Gefühle sind zu viel und in dem Sinne auch so eine gefühlte, diffuse Mitverantwortung entsteht. Und hinzu kommt, dass nicht nur die Trennung an sich das Risiko ist, sondern eben auch das Gefühl, mit den eigenen Emotionen alleingelassen zu werden. Und genau das hat die Miriam uns ja auch erzählt, dass sie sich auch durch die wenig sensiblen Reaktionen ihrer Mutter oft nicht verstanden gefühlt hat und alleingelassen gefühlt hat. Und dann kommt eben auch dieses Gefühl auf, ich muss das reparieren, ich muss mich entscheiden, meine Gefühle haben hier keinen Platz. Und das alles finden wir eben in Miriams Schilderungen weiter. Und deswegen hatte diese Trennung ihrer Eltern eben gerade auch in diesem Entwicklungsabschnitt wohl doch auch einen wirklich prägenden Einfluss auf ihr späteres Beziehungsleben. Und genau das finden wir in Miriams Schilderungen wieder. Da hat sich so ein Verlust in dir eingraviert. Du hattest ja eigentlich dann erstmal den einen Elternteil nur, die Mutter. Vater war wahrscheinlich am Anfang Besuchsrecht, oder?
Also wir haben nur eine Straße entfernt gewohnt.
Ah, okay.
Ich konnte immer hingehen und bin nach einem Jahr auch zu ihm gezogen, komplett.
Ah, okay.
Mhm.
Gut, aber irgendwie auch durch das Verhalten deiner Mutter hat sich irgendwas so in dir eingeprägt von, ich muss mich da immer so ein Stück weit verbiegen, um in der Bindung zu bleiben. Und das bedeutet eben auch, dass ich meine Gefühle schon fühle, aber auch schnell vielleicht eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für den anderen finde. Das heißt, die Bindung hat auf jeden Fall Priorität vor deinen Gefühlen und Bedürfnissen. Kann ich das so sagen?
Schon, ja. Ja, also, ja, dass ich dann mich für meine Gefühle in dieser letzten Beziehung entschuldige und um den anderen zu entlasten oder meinen damaligen Partner zu entlasten.
Ja, also es fehlt so das Vertrauen darin, dass eine Beziehung deine Gefühle aushalten kann.
Ja, obwohl ich so im Hinterkopf weiß, dass es ganz normale Gefühle sind. Keine, wo man sagt, die kann man nicht tragen oder so. Aber es fühlt sich dann halt anders an. Ja.
Werbung.
Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit? An das erste Verliebtsein? Den ersten Kuss? Oder vielleicht sogar an Gerüchte auf dem Schulflur über diesen einen Lehrer und diese eine Schülerin? Im Podcast Die Lieblingsschülerin geht es um drei Frauen, die alle 15 sind, als sie immer tiefer in emotionale und sexuelle Beziehungen mit ihren Lehrern rutschen. Beziehungen, die sich für die Betroffenen auch Jahre später noch verstörend und falsch anfühlen. Was ich daran wichtig finde, in solchen Situationen können sich Nähe, Anerkennung und Macht sehr leicht vermischen. Und genau das macht Grenzüberschreitungen für Jugendliche oft so schwer einzuordnen. Podcast-Host Britta Rotsch fragt, wie kann das passieren? Wer achtet an Schulen darauf, dass Lehrkräfte die Grenzen zu ihren eigenen Schülerinnen und Schülern nicht überschreiten? Und wer übernimmt die Verantwortung, wenn es doch passiert? Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast vom Deutschlandfunk. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr sonst Podcasts hört. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber theoretisch ist dir schon klar, eigentlich ist es nicht so schlimm, aber es fühlt sich ja im Grunde genommen so an wie damals mit deinen Eltern, oder?
Mhm. Ein bisschen, ja. Aber ich muss sagen, jetzt in dieser Beziehung habe ich das viel stärker wahrgenommen oder jetzt auch nach der Trennung, wo ich das alles so aufgearbeitet habe, viel stärker wahrgenommen als damals oder so, ja.
Wahrscheinlich, weil der Liebeskummer jetzt auch akuter war.
Ja.
Aber du hast ja schon ein bisschen gelernt, zum Beispiel, wo du da traurig warst und deine Mutter sagt, stell dich nicht so an.
Mhm.
Meine Trauer ist da nicht berechtigt, die ist eigentlich zu viel, dafür gibt es erstmal eine Watsche.
Genau, und es geht ja hier jetzt nicht um mich.
Also und es geht ja nicht um mich.
Tochter. Ja.
Genau, es geht ja nicht um mich.
Ja. Ja.
Würdest du sagen, dass die Scheidung so die Hauptprägung war? Oder gab es vorher schon in der früheren Kindheit Situationen, wo du das immer mal wieder so erlebt hast, dass deine Gefühle als dir, also dass dir gespiegelt wurde, meine Gefühle sind entweder nicht berechtigt oder irgendwie zu viel?
Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte nur, als ich 8 war, 9, da habe ich auch schon eine große Verlustangst meinem Papa gegenüber gehabt. Da war ich damals auch bei einer Kinderpsychologin. Das habe ich auch in den Griff bekommen. Das heißt, dieses Thema Verlust ist irgendwie schon früher da gewesen. Mein Papa sagt immer, ich bin sehr sensibel. Ich kriege sehr viel mit, was um mich rum passiert. Und habe, glaube ich, auch in der Beziehung meiner Eltern viel mitbekommen dann vielleicht schon. Weil anders kann ich mir das gar nicht erklären, weswegen die Situation damals schon so war. Das heißt, dieses Verlustthema begleitet mich schon immer mal wieder. Ja. Und da war es auch nicht so leicht, also da kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern, ehrlich gesagt, und auch an die Gespräche, Aber da ist dann halt auch ein Satz gefallen seitens meiner Mama, ja, wenn dein Papa dann was passiert, dann bin ich ja halt noch da. Und war jetzt vielleicht nicht das Passende, was man in so einer Situation hören möchte. Von daher war das schon immer ein bisschen schwierig. Und ich war schon immer ein Papakind. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht hinten angestellt hat, gefühlt hat. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, meine Gefühle waren immer schon, ja, also diesbezüglich schwierig, ja.
Also verstehe ich das richtig? Du hattest früher Angst, der Papa könnte einen Unfall haben,
ja,
oder
genau,
irgendwie nicht mehr da sein.
Genau, ja. Ja.
Okay, und dieses Gefühl, das ist unheimlich leicht in dir abrufbar, wenn du jetzt in einer Erwachsenenbeziehung bist.
Genau, nur nicht mehr in der Form, dass meinem Partner was passieren könnte, unfallmäßig, sondern dass ich dazu beitrage, dass ich zu viel bin, mit meinen Gefühlen zu viel bin, meiner Art zu viel bin, dass der er dann wieder geht.
Mhm. Ist das denn auch dein Selbstbild? Glaubst du das, dass du zu viel bist? Findest du deine Emotionen oft als übertrieben oder unangemessen?
Mittlerweile eher weniger, aber ich hatte schon so Phasen, wo ich dachte, puh, du fühlst schon vielleicht mehr als andere und du fühlst auch vielleicht intensiver als andere. Aber andererseits bin ich auch froh, dass ich meine Gefühle ausdrücken kann und die fühlen kann und nicht verdränge.
Mhm.
Ja.
Würdest du sagen, dass du dich eigentlich in Ordnung findest, so wie du bist?
Überwiegend ja, aber es kommt so auf die Situation an. Also im Freundeskreis würde ich sagen, dass ich damit zufrieden bin. Bei meinem Papa, bei anderen Teilen aus der Familie, genau, Beruf und so, absolut. Nur dann aber, ja, in Liebesbeziehungen oder gegenüber dem Partner oder meiner Mama halt nicht.
Weil du da tatsächlich viel mehr Emotionen hast, also dass du, oder weil sich dein Selbstbild dann verändert. Also, um die Frage zu präzisieren, verhältst du dich in Beziehungen ganz anders? Bist du dann viel, viel eifersüchtiger, viel jenes, wo du sagst, ja, das, ich bin da vielleicht auch eine Belastung, oder ist es nur, dass durch deine Verlustangst so dieses Bild, ich bin in Ordnung, meine Gefühle sind in Ordnung, dass diese Bewertung einfach nicht mehr so sicher ist?
Also eifersüchtig würde ich, also bin ich eigentlich auf eine gesunde Art und Weise, oder wenn man mir einen Grund erst dafür gibt. Und das war ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch nicht geklammert, wenn er weggegangen ist oder so, gar nicht. Aber es kommt dann, also in den Momenten denke ich, dass ich total übertreibe mit meiner, vielleicht nenne ich dir einfach mal ein Beispiel, damit du weißt, was ich meine. Zum Beispiel, ich bin mit meinem Partner verabredet, wir wohnen zusammen. Er geht freitags dann aber noch weg, also wir sind für samstags verabredet und bleibt dann bis 11, 12 Uhr morgens weg.
Also die ganze Nacht?
Zum Beispiel, ja. Und dann kommt man ja nach Hause, da muss man ja erstmal schlafen. Und für mich war das aber so, ja okay, du hast dich gestern mit mir verabredet und jetzt legst du dich erstmal in dein Bett und dann ist der ganze Tag schon rum.
Ja.
Ja, aber ich hatte halt Lust darauf, das so zu machen. Ja, und dann reden wir darüber, ich rede darüber und sage, dass ich das nicht in Ordnung finde, weil ich auch hier auf ihn gewartet habe, mir nichts anderes vorgenommen habe. Dann geht's mir schlecht und er kann dann aber einfach sich umdrehen und schlafen. Und mir geht es danach weiterhin schlecht in der Zeit, wo er schläft. Und im Endeffekt geht es dann so.
Was heißt denn schlecht konkret?
Also ich weine dann.
Trauer, keine Wut.
Ja, ja, schon ein bisschen, aber mehr Trauer. Und frage mich, warum? Ich verstehe es nicht. Und wenn er dann aufwacht, versuche ich nochmal kurz ins Gespräch zu gehen. Aber dann war da meistens gar keine Möglichkeit. Und hab dann gesagt, ja, also ich wollte nicht, dass du denkst, ich will dich einengen oder so. Bin dann direkt in diese Entschuldigungsebene gegangen, um dieses Gefühl zu nehmen. weil ich von dem Gegenüber einfach nur eine Aussage bekommen habe, die eigentlich schon ausreichen sollte und die sonst in meinen, also würde ich niemals akzeptieren, sonst sowas. Genau, vielleicht kannst du jetzt besser
ja,
also nachvollziehen, was ich meine.
In einer Liebesbeziehung verlierst du die klaren Maßstäbe.
Genau, ich weiß zwar irgendwo hier hinten im Kopf, das geht eigentlich gar nicht, aber schaff's einfach vom Gefühl her nicht durchzuhalten, weil ich denke, okay, hältst du jetzt durch, ziehst du jetzt deine Konsequenzen da draus oder sag, wenn das kam auch ähnlich mal häufiger vor, und du würdest jetzt einfach mal gehen, dann hättest du die Person und die Vorstellung, die du in diese Beziehung hattest, wieder verloren. Also passe ich mich an und mache alles mit.
Also du tust eigentlich ganz viel dafür, um die Bindung aufrechtzuerhalten.
Genau. Ich investiere ganz viel in die Beziehung. Zeit, Ideen. Ja, und glaube ich, also auch gehe über meine Grenzen, wo ich sonst nie drüber gehen würde in anderen Lebenssituationen oder in anderen Freundschaften, Arbeitsverhältnissen,
ja,
oder so.
Also ich meine, da sind ja so zwei Aspekte drin. Ja. Erstmal hat er offensichtlich die ganze Nacht durchgemacht.
Ja.
Weißt du denn überhaupt, wo er dann war? Also bist du da dann nicht eifersüchtig und denkst, er hat vielleicht bei einer anderen gepennt oder mit einer anderen gepennt?
Ich habe mir, also er weiß, dass ich mir schon dann öfters mal Sorgen gemacht habe. Aber auch das wurde klein, also so eher so, ja, was soll mir denn passieren und so.
Wieso passieren? Ich meine, da würde ich mich schon fragen, wo überdachtet der und mit wem?
Ich habe das natürlich auch für mich mal immer gedacht.
Gedacht.
Und einmal auch gesagt, aber sonst war immer, wenn ich frage, wo und wo warst du noch? Ja, da waren wir noch da beim Freund oder keine Ahnung.
Also du lässt dir richtig viel bieten.
Ja.
Ich merke, wie ich innerlich sauer werde.
Ja, ich wünschte, das Gefühl hätte ich auch. Also mittlerweile ist das für mich auch passé. Aber die Wunde ist halt trotzdem noch stark, weil man einfach so denkt, was hat man da eigentlich mitgemacht und warum hat man sich das selber angetan? Und es ist so weit gegangen, dass ich starke körperliche Symptome auch nachher hatte. Ich hatte untere Rückenschmerzen oft. Also seit wir uns eigentlich fast kannten und die sind dann irgendwann stärker geworden. Und ab dem Zeitpunkt der Trennung, die jetzt 2,5 Jahre her ist, kam es vielleicht noch 2-mal vor. Ich war auch alle 4 Wochen ab einem gewissen Zeitpunkt krank. Mit Fieber war ich seit ich Kind nicht mehr hatte. Richtig starke Bronchitis und alles. Und seit wir getrennt sind, war ich einmal richtig krank. Es hat sich da alles gelöst.
Mhm. Und auch heute bist du rückblickend nicht sauer? Auf ihn?
Es ist eher so ein Kopfschütteln. Also so.
Weil ich denke, weißt du, was bei mir das erste Gefühl ist?
Ja.
Du Arsch.
Ja.
Fehlt mir irgendwie so bei dir?
Mhm. Ja.
Also so diese gesunde Trennungsaggression.
Ja.
Ich meine, ey, da würden die meisten Frauen ausschlippen, morgens irgendwie nach Hause kommen, du weißt nicht, wo der Typ übernachtet hat und wen er übernachtet hat. Es sei denn, ihr habt die ultra offene Beziehung und alles ist paletti. Dann ist der Tag für dich verkackt auf gut Deutsch. Dann kriegst du noch freche Antworten.
Für mich war immer so, ich habe ihn so kennengelernt, dass er mal lange und gerne feiert. Und dann habe ich mich irgendwie nicht im Recht gefühlt, jetzt auf einmal was zu sagen. Aber klar, ich habe natürlich was gesagt, gerade wenn wir auch verabredet gewesen sind und so oder ich mir auch mal 2, 3 Gedanken gemacht habe. Aber ich hatte zwischendurch jetzt immer mal, kam mal noch mal Wut hoch, aber ich habe keine Grundwut auf diesen Menschen.
Mhm.
Das, ja.
Also, ich will gar nicht groß über ihn reden, aber ich meine, so wie du ihn mir allein nur in dieser Sequenz schilderst, ist das ja ein Typ, der sehr wenig Verantwortung übernimmt in der Beziehung.
Ja, sagt er auch, ja.
Und das heißt, er ist eigentlich gar nicht beziehungsfähig.
Ich habe dein Buch nämlich auch gelesen.
Ja.
Das ist schon ganz das ganz alte Exemplar.
Jein.
Ja.
Ich glaube, der ist gar nicht, ich vermute, dass er überhaupt nicht richtig beziehungsfähig ist. Also du hast ja schon mal per se eigentlich jemanden ausgesucht, der gar nicht beziehungstauglich ist.
Mm.
Du machst dann alles mit.
Ja.
Bis zur Selbstverleugnung. Und ich sehe bei dir 3 Komponenten, die da zusammenkommen. Das eine ist deine grundlegende Verlustangst.
Mm.
Also das Vertrauen in Beziehungen sind belastbar.
Mhm.
Zweitens, dass du deine Standards verlierst oder keine Standards hast in der Beziehung. Das heißt, du hast keine wirklichen Maßstäbe.
Mhm.
Und wenn du keine Maßstäbe hast, bist du immer im Kampf mit der Rechtsfrage. Habe ich überhaupt ein Recht?
Mhm.
Also du bräuchtest für dich ganz klare Beziehungsstandards.
Mhm.
Und drittens fehlt es dir an Wut.
Mhm. Genau.
Das heißt, du hast zu früh durch dein Elternhaus gelernt, Wut irgendwie beiseite zu schieben, weil du merkst, es macht es nur noch schlimmer. Mama hat eh kein Verständnis, Papa ist sehr harmonielebend. Also hast du nicht so richtig gelernt, im richtigen Moment wütend zu sein.
Mhm.
Und das braucht man ja, um Grenzen zu setzen.
Ja. Ja, ich habe auf zwischenmenschlicher Ebene wenig Wut in mir. Also in Freundschaften kann ich auch wütend sein mal. Das ist gar nicht so das Thema. Oder also ich weiß, dass dieses Gefühl in mir existiert. Das gibt es schon.
Mhm.
Aber nicht an den Stellen, wo es gut wäre, wo es rauskommen könnte, dürfte. Wie jetzt zum Beispiel in der Beziehung, dass ich da einfach mal wütend wäre oder
ja, okay,
auf den Tisch haue mal und bildlich gesprochen und ja.
Genau. Und dafür bräuchtest du ja im ersten Schritt erstmal für dich klare Standards. Was geht für dich und was geht nicht? Also wo deine Grenzen sind.
Mhm.
Wenn du schon deine Grenze schlecht kennst, hat das Wutgefühl ist ja umso schwerer.
Mhm. Ja.
Wenn du dich immer fragst, habe ich überhaupt ein Recht darauf? Ich habe ihn ja so kennengelernt und.
Mhm.
Ich meine, es gibt noch ein viertes Ding zu der Verlustangst, der mangelnden Wut und den fehlenden Standards. Das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beuteschema.
Ja. Ja.
Na, dass du dir dann auch immer noch solche Typen aussuchst, die sowieso nicht besonders beziehungstauglich sind.
Ja. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass ich die dann mit meiner Art überzeugen kann, dass die bleiben, ne? Dass ich was, vielleicht was unmöglich gescheint hat, doch hinbekommen habe. Also mich selber da noch irgendwie herausfordere. Ich weiß es nicht.
Ja, letzten Endes geht es ja bei allem darum, die Kontrolle zu bewahren.
Ja, ja.
Die Kontrolle, dass er bei dir bleibt.
Mhm.
Und du kontrollierst das bei dir, indem du dich über die Maßen anpasst. Also die Anpassung ist ja für dich ein Kontrollversuch, Kontrolle über die Situation herzustellen. Da könnte man vielleicht sogar von einem leichten Wiederholungszwang reden, weil dein Vater ist ja auch gegangen. Also dass du dir unbewusst...
Meine Mama.
Ja, oder haben sich getrennt.
Ja.
Ne?
Ja.
So, haben sich getrennt, dass du unbewusst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagte Hypothese, aber unbewusst Typen aussuchst, die diese alte Angst wieder bedienen und du dann heute Kontrolle drüber herstellen willst. Ja, der Wiederholungszwang, das ist ein psychologischer Fachbegriff und der bezieht sich eben auf frühere Beziehungserfahrungen, die in der Regel dann eben schmerzhaft waren, also Erfahrungen von Zurückweisung, Überforderung und so weiter. Und beim Wiederholungszwang passiert es eben häufig, dass wir uns in unseren Beziehungsmustern wiederholen. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel Beziehungspartner aussuchen, unbewusst, die genau diese alten Gefühle wieder triggern. Warum? Weil es sich so vertraut anfühlt. Und das Vertraute wird in unserem Gehirn dann irgendwie auch mit richtig verwechselt. Also es fühlt sich irgendwie richtig an. Und das Fatale daran ist, dass sich so ruhigere Beziehungen, also die jetzt eben keine Achterbahn haben, dann sogar eher langweilig und fremd anfühlen können. Im schlimmsten Fall sogar bedrohlich. Das heißt, unbewusst will das Gehirn dahin zurückgehen, wo das Nervensystem und das Gehirn weiß, wie es funktioniert. Also das ist das, was Miriam gelernt hat. So funktioniert es. Ich muss mich anstrengen. Ich muss irgendwie Kontrolle herstellen. Ich muss mich anpassen. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene bei dem Wiederholungszwang. Das ist der unbewusste Versuch, ein Happy End diesmal ich sag mal, herbeizuzwingen. Ja, also als Kind und in der Pubertät hat sie sich da häufig ausgeliefert gefühlt, sie hat sich als wirkungslos erlebt. Aber diesmal soll es ein Happy End geben. Diesmal schafft sie es, Kontrolle über die Situation herzustellen. Das heißt, der Wiederholungszwang beinhaltet auch immer einen Kontrollversuch, nämlich diesmal ein glückliches Ende herbeizuführen. In dem Sinne, diesmal schaffe ich es, dich an mich zu binden. Und dass das natürlich zum Scheitern verurteilt ist, wenn man sich an einen Menschen bindet, der wenig Beziehungswillen oder Beziehungsfähigkeit mitbringt, das liegt natürlich auf der Hand. Und je besser man lernt, diese alten Mechanismen zu durchschauen, desto weniger fällt man auf sie rein. Wenn du das jetzt alles so hörst und mal einen Moment in dich fühlst und sacken lässt, hättest du eine Idee, wo du selbst als erstes ansetzen müsstest oder wolltest, um das in der nächsten Beziehung anders zu machen?
Wahrscheinlich müsste ich da anfangen, dass ich erstmal wissen sollte, was ich will oder welche Standards ich möchte. Was geht und was geht nicht. Und irgendwie ist das in meinem Kopf immer eigentlich so selbstverständlich. Aber anscheinend nicht umsetzbar.
Also das mit den Standards halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube aber auch, es liegt ja eine Ebene drunter und das ist dein Selbstwertgefühl. Mhm. Also im Grunde genommen müsstest du so ein viel stärkeres Gefühl dafür entwickeln, was du wert bist und was du verdient hast.
Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja, da spüre ich auch einen Mangel. Ja.
Denn wenn du nicht so ein Gefühl dafür hast, das habe ich verdient und das habe ich nicht verdient, ist es schwierig, Grenzen wahrzunehmen und Grenzen einzuhalten oder durchzusetzen. Mhm. Ne?
Ja.
Weil du so sehr eigentlich damit beschäftigt bist, den anderen unter Kontrolle zu halten, dass du deine Gefühle zurückstellst. Mhm. Das Muster, das wir sehr am Anfang des Gesprächs hatten, in der Sequenz, wo deine Mutter dich gekränkt hat und du sofort sie in einem entschuldigt hast. Also sofort war dein Gefühl nicht so wichtig wie die Bindung zu deiner Mutter.
Mhm.
Und das ist ein Muster.
Mhm.
Mein Gefühl zurückstellen, Bindung kontrollieren.
Mhm. Ja. Ja, und da habe ich halt irgendwann auch aufgehört, was zu sagen, weil ich konnte ja schon immer sagen, was ich nicht gut finde, zum Beispiel bei ihr. Aber meine Sachen wurden halt nie gehört. Oder und so ist das halt auch.
Ja, das heißt, du hast eigentlich dich als wirkungslos erlebt. Du hattest wenig Kontrolle über deine Mutter und bist dann den Weg der Anpassung gegangen.
Genau. Ja.
Also ich denke, in welche Richtung du weitergehen dürftest, solltest, ist so ein Gefühl für deinen Wert besser zu etablieren.
Mhm.
So, dass du aus diesem Kontrollwunsch auch mehr rauskommst.
Mhm.
Also wenn du für dich eine klare rote Linie hast. Man redet ja auch mal von Standards und von roten Linien. Also ein Standard wäre so Beziehungsstandards. Ne?
Mhm.
Wenn ich in einer Beziehung bin, möchte ich, dass man sich mindestens 4-mal die Woche sieht. Ich möchte, dass man sich an Absprachen hält. Ich möchte, dass man gemeinsam im Urlaub fahren kann. So, das sind so Standards. Oder ich möchte Ehrlichkeit und, und. Das sind Standards. Aber dann gibt es sowas auch wie Red Flags oder rote Linien, was gar nicht geht.
Mhm.
Und die sollte man auch definieren.
Ja. Ja.
So. Dass du mal überhaupt so einen Plan hast, wie so eine Mindmap oder wie so ein.
Ja.
So, dass du überhaupt mal für dich weißt, was geht und was geht nicht.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wirklich auch dir klar machst, ob ich jetzt kontrolliere oder nicht, im Grunde spielt es überhaupt keine Rolle.
Hm.
Weil wenn ich jemanden habe, der nicht wirklich beziehungswillig ist, warum auch immer, ist im Grunde auch am Ende des Tages völlig egal, weil er bindungsunfähig ist oder weil er mich nicht genügend liebt, weil im Ergebnis läuft es aufs selbe hinaus, dass ich immer wieder versuche, da zu kontrollieren, weil der wird mich sowieso verlassen.
Ja.
Egal, ob ich mich jetzt anpasse oder Grenzen ziehe, weil es ist wirkungslos, es bringt dir nichts.
Ja.
Außer, dass du für dich das Gefühl hast, noch deine Würde zu verlieren, weil du viel zu viel mit dir machen lässt.
Ja, und wo wir eben auch über das Thema in Schutz nehmen gesprochen haben, da finde ich, hat sich auch so eine Parallele zu meiner Mama zum Beispiel gefunden. Ich habe zum Beispiel erst nach der Trennung meinen Freundinnen erzählt, was ablief. Ich habe das nie erzählt, weil ich nicht wollte, dass er schlecht dasteht.
Ja.
Also die wussten zwar zwischendurch mal so ein bisschen, aber diesen Hauptpunkt, wo sie mich auch verstanden haben dann, und sonst habe ich ihnen halt viele mal in Schutz genommen, habe ich erst danach erzählt. Und ja, da ist mir gerade noch eingefallen, da wir eben über Schutz geredet haben. Aber mit dem anderen gebe ich dir recht. Und ich glaube dann, wenn ich weiß, was für mich geht und was für mich nicht geht, sortiere ich ja direkt schon mal für mich auch aus, wenn ich jemanden kennenlerne.
Genau. Schon vorher. Dann ganz wichtig, dass du dir auf einer tiefen Ebene bewusst machst, ob du dich jetzt anpasst oder nichts, ändert nichts am Ergebnis. Weil ob der andere uns liebt oder nicht, liegt eigentlich gar nicht in unserer Hand.
Ja.
So, oder ob der andere bei uns bleibt oder nicht. Das liegt eigentlich sehr wenig in unserer Hand. Das liegt zu 90% beim anderen, wenn nicht mehr.
Ja.
So. Und dann ganz, ganz wichtig, dass du dich nochmal auf den Weg machst, deinen Selbstwert tiefer zu stabilisieren. Wie ich es ja in meinen Büchern oder in meiner Stahlakademie, da haben wir das ja auch Kurse, weil das schaffen wir ja hier nicht alles in einem Gespräch.
Ja,
ich kann dir jetzt nur so die großen Linien mitgeben,
ja,
damit du auch deutlicher deine Grenzen spürst und sagst, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Was dich im Zweifelsfall auch attraktiver macht. Also es kommt ja auch noch hinzu,
klar,
dass diese Überanpassung einen nicht attraktiver macht. Also im Grunde ist es kontraproduktiv.
Eben, ja.
Weißt du, wie du das übrigens ganz gut trainieren kannst?
Wie?
An deiner alten Beziehung im Kopf. Du wirst zig Situationen haben und Erinnerungen, wo du dich zu viel angepasst hast, dass du Schritt 1, ich erfinde gerade die Übung für dich. Ich entwickle die gerade selber.
Perfekt.
Ich bin ja Sprechdenkerin, aber ich habe oft so Eingebungen, wenn ich mit Menschen spreche. Schritt 1 in dieser Übung, du gehst erstmal in deinen eigenen Wert. Also du richtest dich auf, du machst ja nochmal bewusst deine Ressourcen und einfach so einen Satz wie, ich bin okay oder ich bin liebenswert, ja, meine Freunde mögen mich. Also du versuchst nochmal so richtig, auch von der Körperhaltung, ein Selbstgefühl zu bekommen.
Ja.
Und dann stellst du dir die Situation vor, dann überlegst du dir ganz klar, was sind meine Grenzen, was sind meine Standards in der Situation?
Ja.
Dann erlaubst du dir Wut.
Ja.
Ne? Und dann machst du einen Dialog, dann sagst du ihm, was du ihm sagen willst, in der Vorstellung oder auch laut, egal.
Ja.
Ne?
Ja.
So geht das nicht, so lasse ich nicht, ne? So. Und lässt auch eine Konsequenz folgen. Also, du trainierst in der Vorstellung die Punkte, die wir besprochen haben. Du sagst ja auch ganz klar in der Situation, wenn du merkst, es kommt wieder die Angst an, er verlässt mich, dann sagst du dir auch ganz klar, Miriam, du weißt, du hast nicht die Kontrolle. Und ob du dich jetzt überanpasst oder eine gesunde Grenze ziehst, hat wenig Einfluss darauf, ob er dich verlässt oder nicht.
Ne?
Im Zweifelsfall macht es dich eher noch attraktiver. So, und du bleibst jetzt bei dir. Also im Grunde genommen gehst du im Kopf und im Gefühl all die Punkte durch, die wir hier besprochen haben. Mhm. Und überschreibst sie im Grunde im Kopf. Du kannst daran das ganz gut trainieren. Mhm. Weil mit jeder Vorstellung machst du auch neue synaptische Verknüpfungen im Gehirn.
Ja.
Deswegen machen auch Sportler und Sportlerinnen viel mentales Training. Also alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch tun. Mhm. Und was wir uns nicht vorstellen können, das können wir auch nicht tun.
Mhm. Ja.
Und tatsächlich unterscheidet unser Gehirn gar nicht so gut zwischen Realität und Vorstellung. Das wissen wir auch. Sonst würden wir keine Bücher und Romane lesen, keine Filme gucken.
Ja.
Weil dann wären die völlig uninteressant.
Ja.
Das kann ja nur funktionieren, wenn wir wirklich mitgehen in der Vorstellung und mit Figuren weinen, von denen wir eigentlich wissen, das ist jetzt einfach nur eine Erzählung.
Ja.
Oder einfach nur eine Schauspielerin. Mhm. Ja?
Ja.
So, das heißt, das hat den Vorteil für dich, dass du dein Gehirn trainieren kannst, obwohl du gar nicht an der Realität trainierst.
Mhm.
Und dann gehst du diese Situation durch und wendest alles an, was wir hier besprochen haben.
Ja.
Ja? Mhm. Du kannst auch sehr kreativ sein. Du kannst auch, ich mache ja immer in meinen Büchern, geht es ja bei dem Schattenkind darum, dass man sich ertappt und sagt, Moment mal, na, das ist ja jetzt der Thomas und nicht die Mama und ich bin ja heute groß. Also auch solche Sachen kannst du damit reintun. Mhm. Und dann übst du das.
Mhm.
Und dann wird das tiefer in dich sacken.
Mhm.
Und dann hast du das für die nächste Beziehung schon geübt.
Mhm.
Und dann ist es aber auch wirklich wichtig, dass du nicht wieder so ein potenziell bindungsunfähiges Subjekt dir an Land ziehst, sondern auch mal ein Mann, der bindungsfähig ist. Das merkt man dann meistens relativ früh.
Ja, und das ist für mich tatsächlich so, also ich habe mir das jetzt auch wirklich geschworen, auch selber, dass ich da zweimal mehr hingucke. Aber die Übung, glaube ich, würde mir wirklich helfen, wenn ich die mache. Und für mich ist immer noch so, wenn ich bei Freunden sehe, zum Beispiel, wie einfach die zusammengekommen sind schon und wie deren Beziehung abläuft, dieses gegenseitige Unterstützen, Höhen, Tiefen. Und dann bin ich wirklich manchmal, wo ich denke, ah, krass.
So geht's auch?
Ja, also ich, da bin ich wirklich, das erstaunt mich dann einfach so. Und denkst so, oh, ob das jemals funktionieren wird bei dir so? Und da natürlich weiß ich, dass das auch schwer ist immer so. Das ist nicht dann immer leicht in den Beziehungen, je nachdem, was ist. Aber ich mir dann denke, ja, kann doch eigentlich funktionieren. Und dann darf für mich halt auch nicht mehr dieses Komplizierte interessant sein.
Nee.
Was ich halt auch so, weil ich ja immer dieses, ich muss daran arbeiten, ich muss arbeiten, dass er mit mir zusammenkommt, ich muss arbeiten, dass er mit mir zusammenbleibt. Dieses auf einmal hinzu, es kann auch leicht gehen, der Übergang ist für mich im Kopf schon total schwierig, dass ich das hinbekommen kann.
Ja, dazu habe ich zwei Sachen zu sagen. Also erstens machen viele Menschen den Fehler, vor allen Dingen Frauen, neurotisch mit interessant zu verwechseln.
Ja.
Ja. Ich meine, was dein Ex gezeigt hat, also ich kenne ihn jetzt nicht, mache eine Ferndiagnose, ist aber egal, es geht jetzt ja einfach nur ums Prinzip.
Klar.
Er war total nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eigentlich das Königskriterium für Beziehungsfähigkeit, dass du in die Verantwortung gehst.
Ja.
Also die Aufteilung in gesunden Beziehungen ist 50-50. Jeder übernimmt 50% Verantwortung und nicht 100-0.
Mhm.
Ne? Und du warst 100% und der andere 0. Ich bring's jetzt mal sehr scharf auf den Punkt. Aber und dieser Sog, wenn dir jemand nicht sicher ist, der schüttet natürlich mehr Dopamin aus und befeuert auch die Leidenschaft. Während das Sichere, also ein Mann, der irgendwie dir von vornherein signalisiert, dass er zu dir stehen würde, dass er verlässlich ist, nicht diesen starken Sog ausübt. Diesen Eroberungsdrang.
Ja.
Weil Eroberung hat immer viel mit Dopamin zu tun. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir etwas erhoffen, wenn wir etwas haben wollen, wenn wir uns etwas erobern müssen. Mhm. Und das Dopamin bewirkt eben auch diese Illusion der großen Verliebtheit und Liebe. Das mhm. heißt, Beziehungen, die langfristig taugen, fangen nicht unbedingt mit dem großen Rauschgefühl mhm. an, aber sie tragen mhm. und sie geben ein tieferes, wärmeres mhm. Gefühl der Nähe und der Verbindlichkeit.
Ja. Ja. Ja.
Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, du solltest wirklich davon wegkommen, kompliziert neurotisch mit interessant zu verwechseln.
Ja. Ja.
Das ist einfach nur unreif. Mhm. Also entmystifiziere das. Mhm. Sieh es als das, was es ist. Mhm. Also dein Ex ist nicht der Lebenskünstler, der junge Wilde, den es einzufangen geht, sondern der ist einfach ein unreifer mhm. Typ. Fertig. Ja. Nicht in der Lage, ne? Also
ja. Ja. Ich wünsche mir, dass dieses Umdenken gelingt.
Trainingssache.
Ja.
Brauchst ja. ein paar neue Verbindungen. Mhm. Und klare Sicht. Also mhm. auch wirklich, ich glaube, was ich eben nochmal gesagt habe, dieses Entidealisieren von diesen Typen, die im Grunde einfach nur ein Problem mit Mama haben und nicht in der Lage sind, in die Verantwortung zu gehen, die als das zu sehen, was sie sind. Also mhm. einfach als nichts Besonderes. Mhm. Und die Typen, die scheinbar langweilig sind, weil sie irgendwie erwachsen und sind und Verantwortung übernehmen können, dass die viel attraktiver und viel mhm. männlicher sind.
Ja. Ja, eigentlich ist es so. Also es ist so. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Das, was ich in meinem Kopf auch
ja. Also, weiß. Was halt immer so fatal ist, wie sehr in Zug mhm. das haben wollen, bestimmt.
Ja.
Und ganz viele gehen in diese Entzugsfalle. Mhm. Na, auch in deiner Beziehung warst du ja immer wieder auf Entzug. Mhm. Er hat sich ja immer wieder entzogen und mhm. du hattest Entzugsgefühle. Mhm. Ja. Mhm. Und das bewirkt ja diesen starken Haben-Wollen-Impuls. Der schüttet Dopamin aus. Das ja. wird wieder verwechselt mit Liebesgefühlen.
Ja.
Na, das sind ganz primitive mhm. hirnchemische Prozesse.
Ja.
Und je mehr man das versteht, desto leichter gelingt es einem dazu, mhm. auch ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Mhm. Ja, spannend.
Okay, jetzt habe ich so viel Input gegeben. Ich würde jetzt gerne mal so gegen Ende von dir hören, was nimmst du jetzt so mit?
Ich nehme vor allem mit, dass ich mich mit meinem Selbstwert mehr beschäftigen muss, auseinandersetzen muss. Ich möchte mir meinen Standards mehr bewusst werden, die ich für eine Beziehung möchte. Und da fand ich jetzt auch die Übung, die du dann eben vorgeschlagen hast, gut. Und ich möchte einfach genauer hingucken. Und irgendwie fände ich es schön, das Gefühl der Wut einfach manchmal noch mal mehr zu spüren.
Ja, das kannst du kultivieren. Mhm. Eben auch durch diese Vorstellungsübung, ja.
Ja? Ja, ja.
Also das ist ganz wichtig. Ohne Wut wird es schwer sein, Grenzen zu spüren und Grenzen auch durchzusetzen.
Ja.
Ganz wichtig. Mhm. Und ohne Wut wird es auch schwer fallen, sich zu trennen, wenn du merkst.
Ja.
Leider hatte ich einen kleinen Rückfall in mein altes Beuteschema.
Ja.
Brauchst du Trennungsaggression und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und das ja. war's, mein Freund.
Genau.
Gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen, ja?
Genau.
Also diese Klarheit, diese Aggression mhm. dahinter, die braucht es.
Ja, und nicht dieses im einfach zulassen und oder im Kämpfermodus sein und ja, einfach dieses so und nicht weiter.
Ja.
Ja. Ja. Wie ich es auch in anderen Bereichen in meinem Leben auch hinbekomme. Ja.
Gut, ich bin gespannt.
Ich auch.
Aber ich glaube, das sind richtig gute Ansatzpunkte, womit du gut arbeiten kannst. Und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt, du hast eine gute Ressource, weil du es in anderen Beziehungen viel besser kannst. Mhm. Also du musst ja jetzt nicht bei Null anfangen, sondern du brauchst jetzt den Shift zu deinen Liebesbeziehungen.
Ja, genau. Ja.
Aber ich denke, je klarer einem die Sachen sind, also du weißt es, hast jetzt viel mehr Klarheit mit Standards, du hast mehr Klarheit, dass das alles so hilflose Kontrollversuche sind. Du hast mehr Klarheit, dass du Wut haben darfst und so weiter, desto weniger schlittert man auch so unbewusst rein. Das sind ja immer unbewusste Prozesse.
Ja, ja.
Und je klarer du dir die Sachen machst, desto weniger bist du gefährdet, da einfach wieder so reinzuschlittern, weißt du?
Genau. Also, dass es auch vom Kopf ins Fühlen geht. Genau. Weil Wissen tun wir ja viel oder weiß ich ja viel.
Ja, aber so klar war es dir nicht.
Genau, nein.
Genau. Also, du hast ja jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie an Wissen.
Ja.
Und ich sage immer, wenn der Kopf noch nicht mehr klar sieht, dann kann das Gefühl schwer hinterherkommen.
Ja.
Klar ist es erstmal im Kopf. Aber immerhin. Und von dort kann es dann auch runter ins Gefühl wandern.
Ja.
So vor allen Dingen, wenn du es übst, wenn du es weiter reflektierst, wenn du da mehr reingehst in das, was wir heute gesprochen haben, dann kannst du das auch im Gefühl manifestieren.
Ja.
Aber der Kopf muss erstmal wissen, wo es überhaupt lang geht.
Ja, das stimmt.
Okay?
Ja. Okay.
Gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit.
Vielen Dank,
und
Steffi.
Irgendwie auch Spaß. Das kann ja auch Spaß machen.
Mal die Wut rauszulassen.
Ja, und die Sachen immer so klarer zu machen und das auch zu üben.
Ja.
Und,
ja. Ja, ich probiere es.
Schön, danke dir.
Dankeschön.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit der Miriam und ich denke, wir haben für sie ein sehr pragmatisches Paket geschnürt, wie sie an ihrem eigenen Muster am effektivsten arbeiten kann. Und es freut mich irgendwie, mir ist das schon oft passiert in Psychotherapien oder eben auch hier in dem Podcast, dass mir einfach so eine Übung zugeflogen kommt, weil was ich ihr da vorgeschlagen habe, das an den ehemaligen Situationen durchzugehen, das war für mich jetzt auch neu. Aber ich glaube, das kann wirklich eine sehr effektive Methode sein, um diese alten Geschichten zu überschreiben und dass sie für sich selbst tiefer einprägt, welche Haltung und welche Gefühle sie für eine neue Beziehung braucht. Und dabei wünsche ich ihr ganz viel Erfolg. So, und jetzt hören wir noch mal kurz rein, wie es der Miriam seit unserem letzten Gespräch ergangen ist.
Hallo Steffi. Ja, vielen lieben Dank für die Aufnahme mit dir und die Tipps, die du mir gegeben hast. Und ich konnte mich da auf jeden Fall wiederfinden. Und mir tut es gut, das jetzt einfach so zu wissen. Vor allem, dass wir nochmal genauer darauf eingegangen sind, dass ich keine Wut empfinden kann. Da versuche ich jetzt auf jeden Fall mehr drauf zu achten und die Übungen zu machen, die du mir mitgegeben hast. Und ja, recht herzlichen Dank nochmal für den ganzen Input und die Zeit mit dir. Dankeschön.
Dann bis zum nächsten Mal. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.